Wissen Sie noch, was genau heute vor einem Monat war? Heiligabend. Länger ist das noch nicht her. Und Sie haben alle ausgiebig gefeiert. Also hoffe ich zumindest, oder? Nee? Wenn es dann vorbei ist, dann denken wir zuerst, meine Güte, jetzt reicht es aber auch mit der Feierei, aber schon steht Silvester vor der Tür und die ganze Sache geht weiter. Letzte Woche wurde unser jüngster Sohn 20, haben wir schon wieder gefeiert. Nix damit feiermüde oder so. Ich denke, wir lieben alle Feste. Aber wir wissen auch, dass jedes Fest vorbeigeht, irgendwann einmal, und dann kehrt der graue Alltag wieder ein. So sieht unser Leben aus, ein ständiger Wechsel zwischen Fest und Alltag, zwischen Freude und Leid. Dabei wünscht sich eigentlich jeder sein Leben ohne diesen Wechsel. In einer Umfrage wurde festgestellt, die Umfrage ist allerdings schon 5 Jahre her oder so, dass 84% der unter 30-Jährigen als Sinn des Lebens formulieren, dass ich glücklich bin und Freude habe. Wenn man das auf die Gesamtbevölkerung bezieht, stimmen immerhin noch 65% dem zu. Und es ist ja auch so, dass wir eine explosionsartige Ausweitung einer Eventkultur haben. Alles muss ein besonderer Event sein, sonst taugt das nichts. Sportveranstaltungen zum Beispiel, da sind schon längst keine Veranstaltungen mehr, wo Sportler Sport treiben und Zuschauer zuschauen. Nein, ein Boxkampf muss mindestens der Kampf des Jahrhunderts sein. Nicht ein normaler Boxkampf, der würde auch sonst nachts aufstehen und 20 Euro bezahlen, dass er das auf Sky angucken darf, mitten in der Nacht. Muss ein Kampf des Jahrhunderts sein. Veranstaltungen müssen Eventcharakter haben, darum geht's, sonst ist das nichts. Und dann kann man auch im Fußballstadion Biathlon veranstalten, in der Arena auf Schalke. Hauptsache Event. Jugendveranstaltungen und auch Gottesdienste sollen heute Eventcharakter haben. Die sollen so durchgreifend glücklich und zufrieden machen, dass man alleine deshalb immer wieder kommt. Also so wie das hier ist in Kölbe. Der Predigttext, den ich für den heutigen Sonntag mitgebracht habe, berichtet auch von einem riesengroßen Event, von einem Fest, von einer Hochzeit. Und ich lese aus dem Evangelium nach Johannes Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. 2 Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon, es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an. Und wenn sie dann reichlich getrunken haben und nichts mehr merken, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss aufgehoben. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Jesus, und jetzt bitten wir dich, dass wir in deinem Wort deine Stimme hören und wie du zu uns redest. Amen. Unser Predigttext spielt also auf einer Hochzeit und es geht um Wein, viel Wein. Geht es in unserem Text um ein Event-Christentum? Ich glaube ehrlich gesagt nein. Das wäre viel zu oberflächlich betrachtet. Und doch geht es um Freude, es geht um Feiern. Und lassen Sie uns versuchen, heute Morgen einen Blick hinter die Kulissen der Hochzeit und des Weinwunders von Kana zu werfen. Jesus beginnt sein öffentliches Wirken nach dem Johannesevangelium also auf einer Hochzeit. Dort, wo Menschen fröhlich zusammen sind, wo gefeiert wird, wo das Leben bejaht wird. Dort ist Jesus und dort beginnt sein Leben, sein Wirken in der Öffentlichkeit. Ich finde das schon bemerkenswert. Jesus tritt in das öffentliche Leben nicht als so ein finsterer Asket, nicht als Spielverderber für die Leute, die sich freuen. Er tritt hinein als jemand, der das Leben bejaht, dem das wichtig ist. Wo Hochzeit gefeiert wird, da bejaht man nämlich das Leben. Zwei Menschen binden sich aneinander, wollen den Rest ihres Lebens gemeinsam verbringen, wollen dem neuen Leben, Kindern, einen Raum der Geborgenheit und der Fürsorge geben. Ehe ist eine wunderbare Sache. Vielleicht eine der schönsten irdischen Sachen, die Gott sich für uns Menschen ausgedacht hat. Die Liebe, die Mann und Frau miteinander verbindet, ist nicht etwas Peinliches. Das körperliche Verlangen in der Ehe nichts, wofür man sich schämen müsste. Hier ist Glück, hier wird gefeiert, hier ist Hochzeit und Jesus ist dabei. Und er ist nicht dabei, um zu stören oder um den Leuten ein schlechtes Gewissen zu machen, weil sie sich freuen, sondern um an der Freude der Fröhlichen teilzunehmen. Kennen wir Jesus auch von dieser Seite? Meistens wird über Jesus nur als über den geredet, der die Mühseligen und Beladenen zu sich gerufen hat. Der sich der Ausgestoßenen, der Verachteten, der zu kurz genommenen, der Gescheiterten angenommen hat. Wir sehen Jesus bei den Weinenden, bei den Stöhnenden, bei den Verbitterten, bei den Hoffnungslosen und daran gibt es nichts zu korrigieren. Das ist so und das ist gut so. Aber hier in unserem Text wird dieses Bild ergänzt. Jesus bei den Fröhlichen, bei den Feiernden. Jesus will auch der Gott der Fröhlichen und Glücklichen sein, der Reichen und der Erfolgreichen. Auch der Gott dieser Menschen. Und ich denke immer, es ist wichtig, dass wir als Gemeinden ein Wort für die Traurigen haben. Aber haben wir nur ein Wort für die Traurigen? Verstehen Sie mich bitte nicht falsch heute Morgen. Jesus war bei den Traurigen. Und wir als Gemeinden im Hessischen Gemeinschaftsverband wollen auch bei den Traurigen sein. Aber Jesus war auch bei den Glücklichen und Fröhlichen. Das hat ihm den Titel Fresser und Weinsäufer eingebracht. Sind wir als Gemeinde auch bei den Glücklichen und Fröhlichen, bei den Feiernden? Oder vermitteln wir vielmehr das Geld, ach, du brauchst doch Jesus gar nicht, dir geht's ja schon gut. Jesus hat den Leidenden viel zu geben, aber er hat auch den Glücklichen, den Feiernden viel zu geben. Jesus ist mit seinen Jüngern auf dem Fest. Er ist zunächst einmal nur Gast, sonst nichts. Im Lauf der Geschichte ändert sich das, aber zunächst ist er mal nur Gast, einfach nur da. Er ist dabei, weil er eingeladen wurde, schlicht und ergreifend darum, weil er eingeladen wurde. Wie ist das, wenn Jesus heute von uns eingeladen wird und dabei ist? Unsere Feste, die wir feiern, und Jesus ist dabei. Unser gemeinsames Leben in Ehe und Familie, in Freundschaften, und Jesus ist dabei. Unsere Arbeit, Jesus ist dabei. unsere Mahlzeiten. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast, sei dabei. Jesus ist dabei in allem, wenn wir ihn mit hineinnehmen, wenn wir ihn einladen, dabei zu sein, so wie bei der Hochzeit in Kana. Und seine Gegenwart, wenn er da ist, das wird wirksam, das bleibt nicht ohne Spuren. In der Art, wie wir unser Leben ansehen, in der Art, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wenn Jesus dabei ist, in dem, was wir tun und was wir lassen, weil Jesus dabei ist. Das heißt nicht, dass alles jetzt überpenetrant fromm zugeht, aber die Gegenwart Jesu wird wirksam, weil er dabei ist. Er ist dabei in unserem Alltag, bei der Arbeit, bei der Bewältigung unserer Probleme, wo wir Spannungen zu lösen oder auszuhalten haben. Jesus ist dabei, aber eben auch dort, wo wir fröhlich sind und feiern, ob Geburtstag, Heiligabend oder Silvester. Dort, wo alles in Ordnung ist, da will Jesus auch dabei sein. Da, wo wir uns lieben und aneinander freuen, Jesus will dabei sein. Der Bericht unseres Predigttextes geht weiter. Maria, die Mutter Jesu, ist auch auf der Hochzeit. Von ihr heißt es, sie ist da. Da steht nicht, dass sie eingeladen ist als Gast. Also nicht, dass sie sich reingeschummelt hat. Aber vermutlich ist sie nicht nur Gast, sondern hilft so ein bisschen bei der Bewirtung. Darum kriegt sie auch mit, dass der Wein ausgeht. In Klammern an dieser Stelle: Wein ist im Orient und besonders zu der damaligen Zeit ein Grundnahrungsmittel. Ja, etwas ganz Normales zum Trinken. So wie im Mittelalter das Bier. Das hat man getrunken, weil das nicht verseucht war, so wie das Wasser. Ja, Wein war ein Grundnahrungsmittel im Orient. Es geht hier also nicht um ein Saufgelage. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Es geht nicht um ein Saufgelage. Mit diesem Mangel, dass kein Wein mehr da ist, heißt nicht, jetzt müssen sie eben Wasser trinken, sondern das heißt, das Fest ist zu Ende. Feierabend. Schluss aus. Also, das nur in Klammern gesagt zum Wein. Maria kriegt also mit, hey, das Fest droht zu scheitern. Das ganze Fest geht kaputt, weil kein Wein mehr da ist. Und dann macht sie Jesus darauf aufmerksam. Keine Ahnung warum, das steht einfach nicht im Text. Ich weiß nicht, warum sie jetzt Jesus das sagt. Ist halt so. Jesus reagiert für unsere Ohren höchst ungehörig. Vielleicht haben auch viele von Ihnen, die sich in der Bibel auskennen, den schönen Luthertext im Ohr. Ich glaube, da heißt es so ähnlich wie: Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Oder so, ne? Irgendwie so heißt das. Man muss aber wissen, dass es sich im Hebräischen wie auch im Griechischen um eine weit verbreitete Redeweise handelt. Also die Jesus hier seiner Mutter sagt, sowas ähnliches wie: Lass mich mit dieser Sache in Ruhe. Die Antwort ist zwar seltsam, die Antwort von Jesus, aber sie ist nicht respektlos, so wie sie sich im Luthertext anhört, ne? Sie ist nicht respektlos. Naja, jedenfalls wird Jesus doch noch aktiv und verwandelt Wasser in Wein, aber nicht ein paar Flaschen. 6 Krüge, Sie haben es ja eben schon gehört, so mit einer Kapazität von 80 bis 120 Litern. Wir reden hier also grob geschätzt über 500 bis 700 Liter Wein. Was denn? Rechnen jetzt gerade, wie viele Feste Sie davon feiern könnten hier. 500 bis 700 Liter Wein. Jesus sorgt dafür, dass das Fest weitergehen kann. Und er tut das nicht knauserig, sondern überschwänglich. Überfließend, mit viel mehr als genug. Und sogar noch mit dem besseren Wein. Zu Anfang hieß es, dass Jesus dabei war. Nun sorgt er für den Weitergang des Festes. Er wird eigentlich vom Gast zum Gastgeber. Er tritt nicht einfach an die Stelle des Bräutigams als Gastgeber für das Fest. Das Weinwunder bedeutet noch mehr. Es hat noch einen ganz besonderen Akzent. Wein ist nämlich noch mehr als ein Grundnahrungsmittel, das zu einem Fest einfach dazugehört. Wein ist etwas, was zur Heilszeit dazugehört. Zu dieser Zeit des Heils, die die Propheten angekündigt haben. Dazu gehört Wein in überfließender Menge dazu. Die Heilszeit, das sagen Amos, das sagt Jesaja, das sagt Hosea, die Heilszeit ist durch einen Reichtum an Wein gekennzeichnet. Der Messias, der aus dem Stamme Judas hervorgeht, der Heilskönig, ist reich an Wein, so heißt es. Im Zusammenhang mit dem Abendmahl sagt Jesus ja auch später einmal, dass er in Gottes neuer Welt mit uns zusammen von dem Gewächs des Weinstocks trinken will. Wein und Heil, Heilszeit, ist etwas, was in der Bibel ganz eng zusammengehört. Jesus verwandelt Wasser in Wein. Dieses Wunder will zeigen, die Heilszeit ist da. Mit Jesus hat sie begonnen. Der Messias ist da. Der erwartete Retter ist da. Der, von dem die Propheten immer gesprochen haben. Der reich ist an Wein. Er ist da. Und darf ich noch einen Schritt weiter gehen? Das, was dieser Messias zu geben hat, ist der bessere Wein sogar. Und in solchem Überfluss vorhanden, wie man sich das kaum vorstellen kann, schier unerschöpflich. Die normalen Vorräte des Bräutigams waren schnell erschöpft. Dann tritt Jesus auf den Plan und rettet das Fest mit seinen schier unerschöpflichen Gaben. Wie schnell sind unsere Vorräte als Menschen oft aufgebraucht? Wir haben nichts mehr zu geben. Manchmal sogar nichts mehr zum eigenen Leben, wovon wir uns und für unser Leben Glück und Zufriedenheit versprochen hatten, wovon wir uns das Leben versprochen hatten, hat sich auf einmal verzehrt, ist alle. Hauptsache gesund, wir haben gedacht, die Gesundheit ist das, was uns Glück und unser Leben beschert und irgendwann hat sie sich verzehrt. Wir haben gedacht, unsere Arbeit wäre das, die uns glücklich und zufrieden macht. Irgendwann hat sie sich verzehrt. Wir haben gedacht, es sind bestimmte Menschen, die uns glücklich und zufrieden macht. Plötzlich sind sie weg. Hat sich verzehrt. Wovon wir uns Leben und Glück versprochen haben, ist alle. Und was nun? Bei Jesus ist mehr zu finden, sagt uns dieses Weinwunder. Bei Jesus ist mehr zu finden. Etwas, das sich nicht verzehrt. Etwas, das es in einem überfließenden Maße, in schier unerschöpflicher Menge gibt. Und dazu möchte ich zum Schluss jetzt auch noch etwas sagen. Die Geschichte vom Weinwunder hat ja einen scharfen Bruch, eine ganz tiefe Unlogik. Und ich meine damit nicht das Wunder an sich, ne? Dass es nicht möglich sein sollte, für Jesus Wasser in Wein zu verwandeln. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Der Bruch liegt für mich nicht in der Verwandlung des Wassers in Wein, er liegt in der Reaktion der Menschen. Wie sie darauf reagieren. Der Speisemeister, also der Oberkellner, der Organisator vom Partyservice da, der kriegt das gesagt und kommt über ein Kopfschütteln nicht hinaus. Wie kann der Bräutigam so blöd sein? Das ist alles, was er dabei denkt. Wie kann er sich diesen guten Wein zum Schluss aufheben? Die Diener, die wissen, woher der Wein kommt und wie er zu Wein geworden ist. Und was macht das mit ihnen? Nix. Wird nirgendwo von berichtet, dass das irgendwas mit ihnen macht. Es führt, da verändert sich nichts, das führt zu keinen Folgerungen. Nur den Jüngern geht der Sinn des ganzen Geschehens auf. Nur den Jüngern. Ein so erstaunliches Geschehen, ein so Monsterwunder und in der ganzen Hochzeitsgesellschaft nimmt keiner Notiz davon. Keiner steht auf und sagt, hey Leute, da ist was Wahnsinniges passiert. Das müsst ihr euch angucken. Und vor allem müsst ihr euch mal angucken, wer das gemacht hat. Überhaupt nichts davon. Kein Erstaunen, kein Nachfragen, kein Nachschauen, wer denn so etwas tut oder kann. Kein Entdecken, dass der Messias da ist. Was für die Jünger ein aussagekräftiges Zeichen ist, dieses Wunder, aus dem man, wenn man glaubt, erkennen kann, wer Jesus ist und was er bringt, dieses Zeichen ist für die Hochzeitsgesellschaft nicht mehr als eine Episode. Aber wir als Leser oder als Hörer der Geschichte, wir werden darauf aufmerksam gemacht, um wen es hier geht und was sein Kommen bedeutet. Das heißt also, es geht gar nicht um den Wein an sich. Was in Kana geschieht, ist ein Zeichen. Es ist nicht die Sache selbst, es ist ein Zeichen. Es geht hier nicht um die Lösung eines hauswirtschaftlichen Problems. Es geht um ein neues Leben. Und als dessen Schenkender offenbart sich Jesus hier. Darum endet unser Text damit, dass die Jünger erkennen und an ihn glauben. Es geht nicht um Wein, es geht um Jesus. Die Verwandlung von 500 bis 700 Litern Wasser in Wein wird wahrscheinlich niemand von uns erleben. Wer hätte auch schon so einen großen Weinkeller? Worauf es aber ankommt, das geschieht immer wieder und will auch in diesem Gottesdienst geschehen. Jesus möchte in seiner Herrlichkeit entdeckt werden. Er möchte entdeckt werden als der, der von Gott auf die Erde gekommen ist. Als der, der am Kreuz für uns gestorben ist. Als der, der auferstanden ist und lebt und einen Platz an der Seite Gottes sichern will für uns. Als der, der auch heute unser Leben regieren und so reich machen möchte. So möchte Jesus entdeckt werden und so muss er wirklich entdeckt werden. Diese Herrlichkeit Jesu, die muss entdeckt werden. Sie wird nur für den Glauben sichtbar. Das merken wir hier in dieser Geschichte. Ne? Die Herrlichkeit Jesu wird für den Glauben sichtbar. Nicht einfach so, puff, huch, und jeder sieht's und hat's entdeckt und merkt's. Nein, sie wird für den Glauben sichtbar. Ich frage mich manchmal, ob wir es heute schwerer haben als andere, dies zu begreifen. Wir haben uns angewöhnt, auch im Blick auf Gott und das Christsein immer danach zu fragen, wozu etwas gut ist und was für uns dabei rausspringt. Und viele Predigten verfallen darauf, die Sache Jesu in diesem Sinne anzupreisen. Mit dem lieben Gott geht es dir immer besser als ohne ihn oder so ähnlich. Und auch in dieser Predigt ist es gar nicht so leicht, nicht ganz ausführlich über den Wein zu predigen. Könnte man auch gut machen. Also über den Wein predigen und was Christsein alles an positiven Ergebnissen bringt. Aber unser Predigtext hat nicht dieses Ziel. Er möchte uns nicht einen zweckdienlichen Gott zeigen. Bei der Hochzeit in Kana brachen die Jünger nicht in Begeisterungsstürme aus. Mit riesigen Beifallsbekundungen und so über das Weinwunder. Nein, sie erkannten Jesus als den Messias und glaubten. Das Tolle an der Bibel ist ja, dass sie uns tatsächlich den Gott verkündigt, der unser Bestes will, der sein Eigeninteresse, seine Göttlichkeit drangibt, um für uns zu sterben, weil er unser Bestes will. Man kann sich nicht genug wundern, wir haben einen Gott, dem wir am Herzen liegen, dem es um uns geht. Einer, der unsere Interessen wahrt, nicht seine eigenen, dem es um unsere Rettung geht in dem, was er tut. Nur wir dürfen nicht den Fehler machen und erklären das Geschehen zum Subjekt, den Wein zur Hauptsache und lösen so das Geschenk vom Schenkenden. Jesus offenbart sich durch das Weinwunder als Messias. Es gibt das Geschenk nicht ohne den Geber. Christsein hat nicht nur mit dem zu tun, was Gott für uns getan hat und in unser Leben hineinbringt. Es hat genauso damit zu tun, dass wir und unsere Welt wieder Gottes Eigentum werden. Dass wir bei Gott unser Zuhause finden. Dazu gehört, dass wir Jesus in seiner Herrlichkeit entdecken. Dass wir bei Gott unser Zuhause finden, da wo wir hingehören. Auf der Hochzeit in Kana haben die meisten nichts gemerkt und das hat sich in der Geschichte tausendfach wiederholt und wiederholt sich auch heute noch. Menschen genießen den Wein, schnalzen mit der Zunge, schmatzen mit den Lippen, aber fragen nie danach, wer oder was dahinter steht. Und so entdecken sie Jesus nicht. Und ihr Leben wird niemals neu. Die Jünger haben es gemerkt. Er ist es. Und das hat ihr ganzes Leben verändert. Und ich wünsche mir, dass es uns ebenso geht. Dass wir in den vielen Segnungen den Segnenden sehen und erkennen. Ja, er ist es. Und das Ziel ist, dass wir zu ihm zurückkommen, dass wir sein Eigentum sind und bleiben. Ich möchte zusammenfassen und ich möchte dies rückwärts tun und meine drei Punkte noch einmal nennen, die ich hatte in der Predigt. Das erste, Jesus ist der Messias, der von Gott gekommene Retter für jeden Menschen. Ihn gilt es zu erkennen in unserem Leben, auch heute, auch in diesem Gottesdienst. Das zweite, ein zweiter wichtiger Punkt und Gedanke war, Jesus hat mehr und Besseres zu geben, als ich jemals in meinem Leben finden könnte. Ein Leben, das Sinn macht. Geborgenheit und Führung. Ein Ziel in der Ewigkeit bei Gott. Und das dritte war, dieser Jesus möchte dabei sein, bei unserem Leben. Oder besser gesagt, mittendrin. Er möchte eingeladen sein von uns. Er möchte eingeladen sein in unser Haus, eingeladen in unsere Beziehungen, eingeladen in unsere Arbeit und unsere Feste, eingeladen in unser Leben. Und einladen ist jetzt nicht eine Formel, dass ich das im Gebet sage, Jesus, ich lade dich ein oder so, sondern einladen bedeutet ein bewusstes Mithineinnehmen in all diese Dinge. Und dieses Dasein Jesu wird unser Leben verändern. Sein Dasein wird unser Leben nicht unbedingt leichter machen. Das muss ich leider auch sagen. Es wird unser Leben nicht unbedingt leichter machen, aber es wird die Qualität verändern. Wollen wir uns darauf einlassen? Amen.
Wir singen jetzt gemeinsam das Lied unter der Nummer 269.
Genau das wollte ich sagen.
Thank you.
Wir wollen miteinander beten und ich fände es schön, wenn wir dazu aufstehen. Herr Jesus, du bist der verheißene Messias. Du bist, hast deine Göttlichkeit rangegeben und bist als Mensch zu uns gekommen. Du hast gelebt, du hast vom Reich Gottes gepredigt und du bist für uns ans Kreuz gegangen, du bist gestorben, hast unsere Schuld auf dich genommen und du bist auferstanden und lebst. Danke, dass du all das für uns getan hast und wir, die wir keine Chance hätten zu glauben, keine Chance hätten zum Vater zu kommen, die hast du errettet. Wir wollen dir heute Morgen von ganzem Herzen dafür Danke sagen. Wir wollen dich preisen darüber, wir wollen dich anbeten. Du bist der Einzige, du bist der wahre Gott. Wir danken dir auch für diesen Bericht über die Hochzeit in Kana, wo du uns deine Göttlichkeit, deine Herrlichkeit so plastisch vor Augen stellst. Danke, dass bei dir mehr zu finden ist, als wir selbst uns für unser Leben jemals geben könnten. Danke, dass du ein Wort hast für uns, eine Nähe, wenn es uns schlecht geht, wenn wir zu zerbrechen drohen. Danke, dass du auch ein Wort hast, wenn es uns gut geht, wenn wir oben auf sind, wenn wir meinen, die ganze Welt liegt uns zu Füßen. Danke, dass du ein Gott bist, der jeden Tag und jederzeit an unserer Seite ist. Bitte lehre uns, hilf uns, dass wir dich ganz bewusst auch damit hineinnehmen, in unsere Nöte und das Schreckliche unseres Lebens und auch in die Feste, die Erfolge, das Schöne. Wir wollen das alles in Verantwortung vor dir leben. Und wir wollen erleben, wie du uns durch all das hindurch zum Ziel bringst, zur ewigen Herrlichkeit mit dir. Danke, dass du ein so großartiger Gott bist. Wir wollen dich anbeten mit den Worten, die du selbst uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.
Ralf? Vielen Dank.